Herzlich willkommen zu unserem Mittwochabend im Buddha-Haus. Für diejenigen, die vielleicht den letzten Mittwoch nicht hier waren, will ich nur schnell noch oder ganz kurz vielleicht erwähnen, dass ich angefangen habe, den edlen achtfachen Pfad zu erklären, der in einer Frage hier in einer Lehrrede aufkam. Und zwar wurde gefragt, Lehrrede heißt tiefsinnige Fragen und da sind verschiedene Fragen. Und diese Frage hieß, inwiefern ist man kundig und von durchdringender Weisheit? Und da antwortet der Buddha, dass man die vier edlen Wahrheiten kennen soll und durchschauen soll. Und da sind wir bei der vierten angelangt, das ist der noble achtfache Pfad, der edle achtfache Pfad. Und die ersten drei edlen Wahrheiten, dass in der Existenz, wo immer man auch ist, nie ganze Erfüllung zu finden ist. Und die zweite edle Wahrheit, dass das nur einen einzigen Grund hat, dass wir keine Erfüllung finden, das sind unsere Begierden. Und die Begierde ist die Begierde für sinnliche, die sinnliche Befriedigung, die Befriedigung der Sinne und für die Befriedigung des Seins, des Daseins, das heißt unsere Begierde hier zu sein, was wir nie erfüllen können, weil wir eines Tages nicht mehr da sein werden. Und daher haben wir Ängste. Und die dritte edle Wahrheit ist die edle Wahrheit von der Erlösung aus diesen Ängsten, aus diesem Druck, den wir auf uns ausüben, heißt im buddhistischen Terminologie Nibbana, aber das ist auch nur ein Wort, das kann man auch andere Worte dafür einsetzen. Es ist die Transzendenz der Ich-Illusion. Und dazu gibt es einen Weg, und das ist der edle achtfache Pfad, das ist der Übungsweg. Der Übungsweg, um die Ängste, die Existenzangst und alle damit verbundenen Ängste, die wir vielleicht anders benennen, es muss nicht denselben Namen haben, es muss nicht den Namen haben, die Begierden, die wir nicht bekommen können, alle Ängste überwinden können durch diesen edlen achtfachen Pfad. Und so kann man vielleicht daraus erkennen, dass diese vier edlen Wahrheiten der Kern und die Essenz der Lehre sind, die immer wieder angeschnitten werden und die der Buddha bei seiner Erleuchtung so formuliert hat, als die vier edlen Wahrheiten, dass Existenz Leid ist, dass es nur einen Grund gibt und das sind Begierden, dass es einen Weg heraus gibt, das ist die Freiheit, das Transzendieren der Ich-Illusion und den Weg dorthin, den edlen achtfachen Pfad. Der edle achtfache Pfad ist in drei Teile geteilt, so wie die ganze Lehre, was ich auch letztes Mal erwähnt habe, nur für diejenigen, die vielleicht nicht da waren, noch einmal, weil es wichtig ist. Und zwar kann man sagen, es ist eine weltliche Ebene. Es ist eine Ebene, wo wir unser Bewusstsein verändern. Und es ist eine Ebene, wo wir transzendieren. Die weltliche Ebene ist die Ebene der Moral. Das tugendhafte Benehmen, das moralische Benehmen. Die Ebene der Bewusstseinsveränderung ist die Meditation, die Konzentration. Und die Ebene des Transzendierens wird Weisheit genannt. Man kann auch Einsicht sagen, man kann Klarblick sagen, es sind alles nur Worte. Man kann diese Worte nach Belieben abändern. Man kann die absolute Wahrheit aber nicht abändern, sondern nur die Worte, die dahin zeigen. Ich bin bei der weltlichen Ebene, bei der Ebene des moralischen Benehmens und des tugendhaften Benehmens stecken geblieben letztes Mal und werde dort weiter erklären, weil ich noch gar nicht sehr viel davon überhaupt erklärt habe. In dem edlen achtfachen Pfad besteht diese Ebene des moralischen Benehmens aus drei Teilen. rechte Handlung, rechte Rede, rechter Lebenserwerb. Und die rechten Handlungen bestehen aus 4 Tugendregeln und die rechte Rede ist die 5. dazu. Wir haben die erste Tugendregel besprochen. Die erste Tugendregel, die heißt, man soll sich darin üben, keine Lebewesen zu töten. Man soll sich aber gleichzeitig darin üben, das Gegenteil zu praktizieren. Und das Gegenteil davon ist natürlich die liebende Güte und das Mitgefühl für lebende Wesen. Je mehr wir in der Lage sind, unser Bewusstsein eben von dem statischen, soliden Weltbild abzuwenden und mehr in eine flexible und fließendes Verständnis einzutreten, desto leichter wird es uns fallen, an den Menschen liebende Güte und Mitgefühl gegenüberzubringen. Wenn wir statisch und mechanistisch denken, so denken wir an Dualität. Das heißt, wir sind anders von anderen. Und diese Dualität ist eine optisch auch zu sehen, aber es ist eine optische Täuschung. So wie jegliche Materie im ganzen Weltall eine optische Täuschung ist. Was wir durch die Wissenschaften schon lange Zeit erfahren haben, aber womit wir nichts anfangen können, bis wir unser Bewusstsein so geändert haben durch die Meditation, dass es uns ein Erlebnis wird. Denn obwohl wir vielleicht den Wissenschaftlern glauben, kein Grund warum nicht, sind die heutigen Propheten, so nutzt uns das sehr wenig. Wir können es nicht nachvollziehen, dass die optische Täuschung effektiv existiert, dass jede Materie nicht statisch und begrenzt ist, und das natürlich bedeutet wir selbst, sondern dass wir im ständigen Fluss sind und uns mit allem anderen vermengen. Wir haben ständige Interaktion. Wenn wir das durch unsere Meditation erleben können, dann können wir etwas damit anfangen. Solange wir das vielleicht gelesen haben, gehört haben oder uns überhaupt nicht drum gekümmert haben, ist es im Prinzip uninteressant. Es bedeutet uns nichts. Aber sobald es ein Erlebnis wird, ist es bedeutsam. Und daher kann man auch sagen, dass die drei Ebenen des Übens, nämlich die Moral und die Konzentration und die Einsicht, alle gleichzeitig praktiziert werden müssen, dass wir nicht abwarten können, bis wir die Moral so perfekt haben, dass wir uns nun an die Meditation ranwagen oder dass wir die Meditation so konzentriert haben, dass wir eventuell uns an die Einsicht und die Weisheit ranwagen. Im Gegenteil, alle drei Ebenen sind wichtig zu praktizieren und das tun wir auch, wenn wir ein praktizierender Meditierender sind, dass wir alle drei Ebenen immer wieder anschneiden. Nur zur Erklärung muss ich eine nach der anderen erklären, ich kann nicht alle drei auf einmal erklären. Aber was ich dabei betonen möchte, ist, dass die zweite Ebene der Bewusstseinsänderung uns die Möglichkeit gibt, dass wir von diesem Weltbild der Dualität, wo ich und der andere immer auseinandergezogen werden und immer einander gegenüberstehen, sehr selten miteinander sind. Wenn wir das durch die Meditation erleben, dass das ein Trugbild ist, dass wir dadurch mit unserer Liebe und unserem Mitgefühl, das wir alle in uns tragen, einen viel leichteren Weg finden. Denn wir lieben keinen anderen, wir lieben das, was ist. Und das sind wir auf der ganzen Ebene. Da ist kein anderer. Aber wie gesagt, wenn man das nur hört oder liest, ist es vielleicht ein interessanter Satz, aber es ist noch nicht, hat er noch nicht berührt. Daher gehört die Meditation dazu. Das moralische Benehmen, die Tugend, ist ein Läuterungsprozess. Dieser Läuterungsprozess ist unumgänglich nötig für die Meditation. Und die Meditation selbst ist auch ein Läuterungsprozess, auch unumgänglich nötig, um einmal eine transzendierende und absolute Wahrheit zu erkennen. Die zweite Tugendregel ist, nichts zu nehmen, was nicht gegeben wurde. Das heißt natürlich nicht stehlen. Es bedeutet, andere Menschen Eigentum genauso vorsichtig zu behandeln wie das eigene. Aber es bedeutet noch viel mehr. Es bedeutet, Freigebigkeit, Großzügigkeit zu praktizieren. Freigebigkeit und Großzügigkeit zu praktizieren hat einen ganz bestimmten Sinn und Ziel. Der Sinn dabei ist, die Ich-Bezogenheit zu überwinden. Es muss nicht mein sein. Und wenn wir diese Ich-Bezogenheit durch Freigebigkeit und Großzügigkeit überwinden, dann merken wir sehr schnell, dass wir uns in einem viel größeren Umkreis von einer Zusammengehörigkeit befinden als vorher. Die meisten Menschen befinden sich in einem Umkreis der Zusammengehörigkeit, der sehr begrenzt ist. Ihre Familie und vielleicht noch die Menschen, mit denen sie im Alltag zu tun haben. Aber ja, was immer der Alltag sein mag. Aber wenn es sich um die Freigebigkeit und die Großzügigkeit handelt, ziehen sich viel weitere Kreise. Und der Horizont erweitert sich und die Perspektive vertieft sich. Weil durch diese Freigebigkeit das Ich nicht mehr so im Vordergrund steht. Es kommt natürlich immer wieder in den Vordergrund, aber es bleibt nicht ständig im Vordergrund. Und das ist bereits eine Bewusstseinsänderung. Und diese Bewusstseinsänderung, wenn wir uns in der Welt, in der wir leben, nicht sogar in großem Maße zu eigen machen, vernichten wir uns selbst. Ich habe gerade gelesen, dass sich die Bevölkerung dieses Erdballes in den letzten 25 Jahren um 2 Milliarden Menschen vermehrt hat. Und das geht immer weiter. Davon ist 500 Millionen umgebracht worden, auf irgendeine Art und Weise. Also das sind keine sehr guten Prognosen. Die Prognosen sind aber nicht ganz so schlecht, wie sich das anhört. Denn wir haben andere Bewusstseinsebenen. Wir verstehen es etwas besser, dass Religionen nicht gegeneinander stehen, sondern miteinander. Natürlich nicht jeder, aber dennoch schon viele. Und wir verstehen es vielleicht auch etwas besser, dass überhaupt, wenn wir interessiert daran sind, zu überleben, wir uns auf diese Ebenen der Liebe, des Gebens, des Mitgefühls, der Hilfsbereitschaft begeben müssen, auf eine Art und Weise, wie es noch nie der Fall war, weil wir als Art noch nie so bedroht waren. Das macht jeder für sich selbst. Was der Buddha dazu gesagt hat, vor 2500 Jahren, wo vielleicht die Bedrohung noch nicht ganz so stark war, war dennoch genau das Gleiche, dass die Ich-Bezogenheit unsere größte Gefahr ist. Denn wenn wir diese Ich-Bezogenheit vollkommen ins Extreme führen, so können wir daraus erkennen, dass wir uns nur um einen einzigen Menschen kümmern, höchstens noch um vielleicht 2 oder 3, die in der Familie sind, wenn das der Fall ist, in einem unendlich großen Universum. Das heißt also, wir beschränken uns auf einen Horizont, der so beengt ist, dass wir niemals Wahrheit erfahren können. Und nicht nur das, wir sind dann natürlich mit unseren eigenen Problemen auch so beschäftigt, dass wir gar nichts anderes sehen können. In dem Moment, wo wir an andere denken und uns überlegen, wie wir anderen helfen können, wie wir für sie da sein können, wie sie unterstützen können, in dem Moment haben wir kein persönliches Problem. Denn in dem Moment, wo ich an jemand anders denke, kann ich nicht mein eigenes Problem auch noch bearbeiten. Die meisten persönlichen Probleme lassen sich durch das Üben und Praktizieren der tugendhaften Benehmen, der Konzentration und der Weisheit total lösen. Leider stehen sie uns oft im Weg, sodass wir dieses Praktizieren und Üben vielleicht nicht ausüben können. Aber dafür hat der Buddha ja einzelne Schritte uns empfohlen. Und zwar sind das immer wieder nur Schritte, die jeweils zur Läuterung führen. Und diese Läuterung ist sozusagen der Kernpunkt. Die Läuterung des Herzens und des Geistes. Nun haben wir vielleicht schon auch das gehört, und wir haben ja davon gesprochen, dass die Läuterung des Geistes dadurch geschieht, dass wir wissen, was wir denken. Es hört sich an sich sehr selbstverständlich an, aber die meisten Menschen wissen es nicht. Sie lassen die Gedanken wild umherschwingen, so wie sie das auch in der Meditation sehr häufig tun, und sind sich nicht klar darüber, dass ein unheilsamer Gedanke schlechtes Karma macht und unangenehme Folgen hat. Das ist ein Weg, das Etikettieren und dann das Ersetzen. Das Gleiche gilt für die Emotionen. Und der Erläuterungsprozess, der durch das Einhalten oder das Üben, möchte ich lieber sagen, der zweiten Tugendregel in uns ins Rollen gebracht wird, ist ein ganz wichtiger, weil am Anfang bemüht man sich, großzügig zu sein, gebefreudig zu sein. Dann allmählich merkt man, wie erfreulich und erbauend das in dem eigenen Gemüt ist, wenn man jemand anders Freude machen kann. Und dann sucht man sich die Gelegenheiten. Und dann freut man sich jedes Mal, wenn man eine Gelegenheit gefunden hat, jemand anders irgendetwas Hilfreiches zu tun. Und das wird natürlich immer mehr und immer mehr, weil man merkt auf diesem Weg, dass es die Ich-Bezogenheit verkleinert und dass das Verkleinern der Ich-Bezogenheit die Probleme verkleinert. Denn wer hat denn Probleme? Ich. Wenn es ich kleiner ist, habe ich kleinere Probleme. Ganz klar und deutlich. Ganz einfach. So, dass es einfach zusammengehört. Es ist eine, ich möchte sagen, eine Verhaltenstherapie, die wir auf dieser weltlichen Ebene kennenlernen. Denn sie zeigt uns Wege und Möglichkeiten, uns anders zu benehmen, wie wir es entweder gewohnt waren oder gelernt haben oder wie es unsere Umwelt tut. Es ist sehr häufig so in unserer Umwelt, dass die Menschen denken, man muss vor allen Dingen darauf schauen, dass man selbst in Ordnung ist. Und man muss die Eigentum zusammenhalten, damit man dann im Alter keine Not leidet und all solche Gedanken. Und selbst wenn man diese Gedanken vielleicht nicht bewusst denkt, so sind sie unterschwellig im Raum. Und da wir alle voneinander abhängig sind und immerzu miteinander zusammenarbeiten, so sind diese Gedanken die sehr viel gedacht werden, natürlich auch ein Einflussbereich für uns selbst. Wir sind von ihnen beeinflusst. Und wir sind auch sehr häufig dabei zu denken, naja, ist ja ganz schön mit der Großzügigkeit, aber. Und dann haben wir natürlich irgendwas mit dem Aber. Das Aber ist dieser Einflussbereich der Gedanken. Man muss darauf achten, dass man im Alter keine Not leidet oder dass alles in Ordnung ist. Aber so sieht die Gebefreudigkeit überhaupt nicht aus. Die Großzügigkeit, die sieht ganz anders aus. Die sieht aus so, dass man sich hingeben kann. Und wer sich nicht hingeben kann, kann sowieso nicht meditieren. Hingabe und Meditation gehören zusammen. Dass man sich hingeben kann, dem, was existiert, nicht weil es liebenswert ist, sondern weil der Mensch, ja, dem man selbst glaubt zu sein, nur eine Funktion hat in diesem Leben. Und das ist das spirituelle Wachstum. Alle anderen Funktionen sind nebenbei. Und das spirituelle Wachstum funktioniert nur, wenn das Ich sich hingibt. Natürlich kann man sich auch Gedanken darüber machen, wo man die Hingabe am meisten praktiziert. Buddha hat dabei immer wieder erwähnt, dass man dabei Weisheit walten lassen soll, sich nicht irgendwo hingeben soll, wo eventuell schlechte Dinge geschehen. Jeder hat genug Weisheit für das, das kann man untersuchen. Wir alle haben ein Gewissen, wir benutzen es sogar. Im Allgemeinen benutzt jeder sein eigenes Gewissen. Es ist manchmal vielleicht nicht ganz klar, aber dennoch wird es im Allgemeinen benutzt. Wenn das nicht der Fall wäre, könnte man überhaupt mit keinem Menschen vernünftig sprechen, wenn ich sein eigenes Gewissen benutzen würde. Unsere ganze Gesellschaft würde chaotisch zusammenbrechen. Sehr viel, was wir tun, sehr viel, was sich in unserer Gesellschaft abspielt, ist auf guten Glauben basiert. Wir unterschreiben zwar x Formulare und tun unsere Unterschriften hier und dahin tun, dennoch das ganze Rechtssystem, mit dem wir an sich zu tun haben, ist auch auf guten Glauben basiert. Es muss glaubwürdig sein, obwohl natürlich da Bände und Bände geschrieben worden sind, ist es dennoch das unterliegende Fundament. Und so haben wir also die Möglichkeit, unsere Weisheit walten zu lassen und zu wissen, wo wir uns hingeben können. Wo ist das, was vielleicht unser eigenes so transzendiert, dass wir bei der Hingabe und bei der Großzügigkeit und bei der Gebefreudigkeit das Ich momentan überhaupt nicht spüre. Sollte das der Fall sein, so haben wir ein Gipfelerlebnis. Das ist wahrscheinlich sehr kurz bemessen, wie fast jedes Gipfelerlebnis ganz kurz bemessen ist, aber dennoch unvergesslich. Und diese Gipfelerlebnisse, von denen es viele Arten gibt, die wir auch in der Natur erleben können, sind im Prinzip alle darauf ausgerichtet, dass das Ich nicht im Vordergrund steht. Denn solange das Ich im Vordergrund steht, hat es Probleme. Es ist nie zufrieden. Es kann nicht zufrieden sein. Denn wie kann es denn zufriedengestellt werden? Ist es einmal zufriedengestellt, du brauchst das nächste. So dass wir ein Gipfelerlebnis nur dann haben können, wenn das Ich in den Hintergrund tritt. Und das können wir durch Großzügigkeit und Gebefreudigkeit. Das ist etwas, was gerade in der buddhistischen Lehre sehr viel angeschnitten wird, ist aber auch natürlich in der christlichen Lehre vorhanden. In der Bergpredigt wird gesagt, selig sind die, die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten. Und in dem nächsten Absatz wird Gerechtigkeit als Gebefreudigkeit erklärt. Dann die Wert Bemessungen der Worte haben sich natürlich geändert. In 2000 Jahren haben wir nicht mehr dieselben Worte. Es ist immer wieder ein Ansatz in allen Religionen, auf der einfachsten Ebene bis zu der weitgehendsten Ebene, uns zu zeigen, dass solange wir nur mit uns selbst oder vielleicht den paar Menschen in unserer Familie beschäftigt sind, wir nicht glücklich werden. Und dann denken wir sehr häufig, es liegt an denen, mit denen wir zusammenleben. Und dann manchmal denken wir es noch, es liegt direkt an uns. Oder dann manchmal denken wir, es liegt an beiden. Es liegt an nichts anderem, wie an dem Problem des Ichs. Es ist das einzige Problem, was es gibt. Alle anderen Probleme leiten davon ab. Das ist das Problem. Und das Buddhas Lehre ist darum von so enormer Hilfe, weil er uns pragmatische, realistische Schritte zeigt, wie wir dieses eine Problem überwinden können. Und mit dem Überwinden dieses einen Problems haben wir alle Probleme überwunden. Wenn niemand da ist, kann keiner ein Problem haben. Aber dazu gehören Schritte. Und das ist einer davon. Die Freigebigkeit und die Großzügigkeit. Es ist doch so, dass der Buddha die Freigebigkeit an die erste Stelle der 10 Tugenden gestellt hat. 10 Tugenden, die man praktizieren kann und sollte, um diesen achtfachen Pfad noch zu vervollständigen. Die Freigebigkeit steht an erster Stelle, was nicht bedeutet, dass die anderen nun nicht wichtig sind, sondern es bedeutet, dass sie den Weg uns öffnet. Sie ist sozusagen ein Türöffner, die Großzügigkeit. Es ist, auch wir haben es auch alle schon erlebt, dass wenn wir Geschenke kaufen gehen, dass uns das große Freude macht. Außer wir tun es nur, weil wir denken, es muss so sein, dann macht es keine Freude. Aber wenn wir es aus einem liebenden Herzen tun, dann macht es große Freude. Und wenn wir dieses Geschenk dann jemandem geben und man sieht noch, dass der andere sich darüber freut, dann freuen wir uns auch. Freude ist etwas, was in dem Herzen eine notwendige Qualität ist, die auf einer Ebene unumgänglich nötig ist zum Meditieren. Es ist nicht möglich, mit einem betrübten Herzen, das Probleme wälzt, zu meditieren. Es muss ein freudiges Herz sein. Und so ist das einer der Wege dazu, eine der vielen Möglichkeiten. Buddha hat die Freigebigkeit, die Großzügigkeit in 3 Teile geteilt. Er hat gesagt, es gibt die Großzügigkeit des Bettlers, des Freundes und des Königs. Die Freigebigkeit des Bettlers ist das, was wir weggeben, weil wir es sowieso nicht brauchen. Die Freigebigkeit des Freundes ist, wenn wir alles, was wir haben, teilen. Und die des Königs ist, wenn wir mehr weggeben, als wir behalten. Was natürlich nicht so häufig ist, etwas seltener. Da muss schon der Praxispfad sehr gut eingeschlagen haben dazu. Interessant ist dabei noch zu erleben, dass diese Interaktion im Universum eine Tatsache ist und nicht irgendeine Idee. Denn an sich gibt es von allem reichlich. Es ist alles reichlich vorhanden. Und dennoch bestehen Mangelzustände. Sehr viele Mangelzustände in verschiedenen Menschengruppen und verschiedenen Ländern. Und natürlich hat man selbst Angst vor einem Mangelzustand. Das ist ein Teil dieser Begierde. Diese Angst vor Mangelzustand ist Dukkha, das Unerfülltsein. Erste edle Wahrheit. Aber in Wirklichkeit sieht es anders aus. Aber auch das ist wieder nur erlebbar, durch die Meditation. In Wirklichkeit sieht es so aus, dass es ein kosmisches Bewusstsein gibt. Und wie es dort hineinschallt, so schallt es auch hinaus. Wenn wir uns also hingeben, erleben wir Hingabe. Und hingeben bedeutet geben. Und das erleben wir dann. Es wird uns auch gegeben. Die meisten Menschen haben Angst davor, das auszuprobieren. Es ist eine sehr interessante Art und Weise, einmal festzustellen, ob die Dinge so sind, wie wir sie glauben, oder ganz anders. Allerdings funktioniert das nicht, wenn man die Großzügigkeit praktizieren will, nur um auszuprobieren, ob man da was bekommt. Das funktioniert nicht. Sondern man muss schon die Großzügigkeit praktizieren, weil man gebefreudig ist. Und gebefreudig sein, wie gesagt, haben wir diese drei Stufen, diese drei Möglichkeiten. Und es müssen nicht materielle Dinge sein. Es muss nicht Geld oder materielle Dinge sein. Wir haben andere Sachen, die wir geben können. Wir haben Liebe oder Mitgefühl. Wir können Zeit schenken, wir können zuhören, wir können unsere Fähigkeiten verschenken. Wir haben alle irgendwelche Fähigkeiten, die wir mit anderen teilen können. Wir können Aufmerksamkeit schenken. Es bestehen viele Möglichkeiten zu schenken. Es muss nicht unbedingt das Materielle sein, obwohl, wenn wir viel davon haben, sollten wir viel davon verschenken. Es ist sowieso nur geborgt. Behalten können wir nichts davon. Sodass wir bei der zweiten Tugendregel vielleicht erkennen können, dass es sich nicht einzig und allein darum handelt, nichts zu nehmen, was einem nicht gegeben wurde, sondern dass man großzügig ist. In der christlichen Religion heißt es, geben ist seliger als nehmen. Haben wir bestimmt alle schon mehr als einmal gehört und vielleicht auch schon geglaubt und eventuell auch schon geübt. Und darum geht's, ums Üben. Es ist keine von den Anweisungen, die der Buddha gibt, sind Erwartungen, dass wir perfekt sind. Nichts davon. Alle Anweisungen, die er gibt, sind Übungswege. Auf Wege, auf denen wir üben können, sodass wir eine andere Art des Weltbildes bekommen und eine andere Art, auch uns selbst zu erkennen. So wie wir uns selbst erkennen, ist grundfalsch. Das ist eine Illusion. So wie wir die Welt erkennen, ist grundfalsch. Das ist eine Illusion. Wissenschaftlich längst belegt. Und dennoch machen wir immer weiter. Es muss erlebt sein. Die dritte Tugendregel sagt, dass wir sexuellen Missbrauch vermeiden sollen. Da haben wir vor ungefähr 15 Jahren noch große Schwierigkeiten mit gehabt. Was ist sexueller Missbrauch? Ist etwas besser geworden. Man hat gemerkt, so geht's auch nicht. Mit der sexuellen Freiheit funktioniert nicht. Und dass überhaupt nicht funktioniert, haben wir auch inzwischen kennengelernt. Aber es ist nicht nur einzig und allein das Sexuelle, was da angesprochen wird, sondern was da angesprochen wird, ist ein Mensch, der verantwortungsbewusst ist und nicht die Schuld auf andere schiebt, sondern verantwortungsbewusst für sein eigenes Benehmen. Ein Mensch, der weiß, was es bedeutet, treu zu sein, der weiß, wie man seinen Verpflichtungen nachkommt, wie man auch in den zwischenmenschlichen Beziehungen das Ich nicht an die vorderste Stelle stellt. Das ist die größte Schwierigkeit, bei der die meisten Beziehungen auseinanderplatzen. Wenn wir zwei Ichs vorne anhaben, was kann da schon gut gehen? Jetzt wird natürlich öfter gedacht und gesagt, und das ist dann auch nicht die Lösung. Wenn ich mein Ich zurückstelle und der andere nicht, was dann? Dann werde ich ja überrannt und dann muss ich alles machen, was der andere sagt, und dann habe ich ein schreckliches Leben. Ja, stimmt, vollkommen. Das stimmt absolut. Aber nur dann, wenn man um des Liebensfriedens willen alles das, was man sagen möchte, verschluckt und alles das, was man empfindet, unterdrückt. Dann allerdings hat man ein schreckliches Leben. Und das passiert häufig genug. Aber wenn man so eine zwischenmenschliche Beziehung als eine Lernsituation betrachtet und sich der Sache in der Weise nähert, dass man vielleicht aus der Ich-Bezogenheit des anderen, wenn er sie haben sollte, was höchstwahrscheinlich ist, die meisten Menschen haben es, daraus lernt, wie man seine eigene Ich-Bezogenheit vermindert, nicht unterdrückt, sondern vermindert, dann hat man so eine Beziehung richtig verwendet. Das ist der einzige Grund, warum man überhaupt Beziehung haben sollte, um was zu lernen daraus. Das ist auch der beste Grund, um Kinder zu haben. Das ist eine Elternerziehung, Kinder haben. In den zwischenmenschlichen Beziehungen ist nichts anderes von Wichtigkeit, als dass man daraus etwas lernt. Sollte man nicht in der Lage sein, kann man sie abbrechen, ist selbstverständlich die Möglichkeit vorhanden. Denn der Buddha hat Folgendes gelehrt, dass wenn wir nicht in der Lage sind, mit einer Situation fertig zu werden, sondern immer wieder negativ werden, immer wieder ablehnend werden und es absolut nicht als Lernsituation zum Transzendieren dieser Negativität benutzen können, dann ist es besser, uns aus dieser Situation zu entfernen. Aber nicht, indem man den anderen, den Partner, der da vielleicht dabei ist, beschimpft oder beschuldigt, sondern einzig nur erkennt, dass man noch nicht genügend gewachsen ist, um in dieser Situation zu lernen. Das heißt also, dass wir in jeder zwischenmenschlichen Beziehung, wie immer sie auch sei, aus der Reaktion des anderen das Interessanteste entnehmen können. Denn die Reaktion des anderen ist darauf basiert, was er spürt. Und wenn diese Reaktion, sollte die negativ oder aggressiv sein, dann hat es überhaupt keinen Sinn, die Negativität oder Aggressivität des anderen zu untersuchen, sondern es hat nur Sinn, sich selber zu untersuchen, um festzustellen, wieso hat das jetzt Negativität oder Aggressivität hervorgerufen. Es ist ein interessanter Weg. Die meisten Menschen schlagen ihn nicht ein und sind sehr häufig mit ihren Beziehungen in Schwierigkeiten. Auf keinen Fall soll das missverstanden werden, dass man seine Gefühle unterdrücken soll oder seine Worte verschlucken soll. Man soll sich selber untersuchen und daraus lernen, wie stark die Ich-Bezogenheit ist und wie sie einem immer wieder Probleme verursacht. Anderen Menschen in den zwischenmenschlichen Beziehungen nicht weh zu tun, geht aus dieser Tugendregel hervor. Aber was am meisten daraus hervorgeht und was auch immer wieder vom Buddha betont wurde, ist, dass die gerade auf der sexuellen Ebene eine Verbindung bleiben soll, nicht die man häufig oder öfter ändert, oder aber auch eine Verbindung, die man sofort aufgibt, wenn es nicht gleich so ist, wie man sich es vorgestellt hat. In den buddhistischen Ländern, so wie Thailand, wird diese Tugendregel gerade in den Dorfgegenden von den Mönchen immer besonders hervorgehoben, weil in Thailand das Patriarchat noch sehr stark ist und daher seine üblichen Folgen mit sich bringt, die ich wohl nicht weiter auszuführen brauche. Und immer wieder wird diese Tugendregel erwähnt. Sie bringt enorm viel Kummer, wenn sie nicht eingehalten wird. Und dieser Kummer ist natürlich auch auf der ich-bezogenen Basis. Denn es ist so, dass wir unsere Bestätigung, dass wir liebenswert sind, daraus entnehmen, dass uns irgendjemand das bestätigt. In Wirklichkeit ist es natürlich ganz unnötig. Es braucht uns niemand zu bestätigen. Wir sind genauso liebenswert wie der Nächste. Aber wenn dieser eine, der das bis jetzt bestätigt hat, oder diese eine, die das bis jetzt bestätigt hat, sich dann die Meinung ändert und das nicht mehr bestätigt, dann ist man plötzlich eine Tragödie, wir sind nicht mehr liebenswert. Bei 6 oder 7 Milliarden Menschen auf diesem Erdball ist das absurd, wenn einer nicht bestätigt. Aber diese Absurdität, die kommt uns gar nicht in Sinn, sondern wir haben dann 2 Jahre lang damit zu tun, bis wir uns da wieder rausgerappelt haben. Eine totale falsche Art und Weise zu denken. Keiner kann uns in Wirklichkeit bestätigen, dass wir liebenswert sind, außer wenn wir Liebe im Herzen haben und sie verschenken, dann spüren wir es. Das ist nichts mit liebenswert. Liebe ist nicht wert, sondern Liebe ist die Fähigkeit und die Qualität unseres eigenen Herzens. Wenn wir sie im Herzen haben und verschenken, dann spüren wir sie. Aber uns davon abhängig zu machen, ob ein anderer glaubt oder sagt oder tut, dass wir liebenswert sind, ist ein Abhängigkeitssyndrom, das uns die Freiheit raubt. Sodass in dieser dritten Tugendregel sehr viel enthalten ist, was ein Lernprozess ist. Einiges davon können wir vielleicht schon, einiges müssen wir lernen. Alles lohnt sich zu lernen, bis wir eines Tages frei von diesem Abhängigkeitssyndrom sind, dass andere uns bestätigen müssen. Das ist eine große Schwierigkeit, denen die meisten Menschen unterliegen. Und das gerade in dieser dritten Tugendregel eigentlich zur Sprache kommt. Diese Bestätigung durch andere. Je mehr wir Liebe und Mitgefühl im Herzen haben, desto weniger brauchen wir Bestätigung oder Anerkennung von anderen. Denn wir spüren sie in unserem eigenen Herzen und verschenken sie. Die vierte Tugendregel werde ich im Moment auslassen, weil sie im edlen achtfachen Pfad separat genannt ist. Es am Ende, ans Ende tun. Und die fünfte ist, dass wir üben, Alkohol und Drogen zu vermeiden, die unseren Geist verwirren. Also nicht Drogen, die medizinisch notwendig sind, sondern die den Geist verwirren. In der Originalsprache und Übersetzung heißt es fermentierte Substanzen. Daraus kann man erkennen, dass vor 2500 Jahren die Probleme die gleichen waren wie heute. Hat sich nichts geändert. Man soll davon Abstand nehmen, weil wir auf dem Weg der Läuterung sind. Und weil das Fluchtwege sind. Alles, was mit diesen Veränderungen zu tun hat, die mechanisch von außen in uns hineingetan werden, sind Fluchtwege, die nicht funktionieren, sind Sackgassen. Sie werden benutzt, manchmal natürlich zum Extrem, was ganz besonders schädlich ist, aber sie werden auch benutzt, um vielleicht lustig zu sein oder mitzumachen, aber es lohnt sich nicht. Diese Fluchtwege, die wir ja auf anderen Ebenen auch benutzen, wir benutzen Fluchtwege, um uns abzulenken. Wir haben Fluchtwege, um in der Welt die Sinne zu befriedigen. Aber diese Befriedigung, in die die fünfte Tugendregel ist, ist ganz besonders schädlich. Nicht nur, weil wir sie vielleicht gar nicht als Flucht erkennen, sondern weil es eine Antwort sein soll auf eine ganz große Sehnsucht und daher ganz leicht eine Sucht werden kann. Man redet sich zwar immer ein, bei mir bestimmt nicht, aber die Sehnsucht in jedem Menschen ist vorhanden. Die Sehnsucht in jedem Menschen ist nach einem inneren Liebes- und Friedenserlebnis, so dass wir das hier und dort suchen. Im Allgemeinen das Liebeserlebnis durch einen anderen Menschen und den Frieden vielleicht, wenn wir meditieren, wollen wir es auf die Art und Weise vielleicht bekommen. Manchmal denken Menschen, das ist gut, auf Ferien zu fahren, dann kriegt man es. Aber es funktioniert nicht. Und diese Sehnsucht ist stark, in manchen Menschen sehr, ganz bewusst, in manchen Menschen ist sie mehr unterschwellig. Wenn sie unterschwellig ist, so ist es viel leichter, in die Fallen zu geraten. Wenn diese Sehnsucht nach der Transzendenz, nach Liebe und Frieden und innerem Glück nicht bewusst ist, dann ist es viel leichter, diese Sackgassen, diese Fluchtwege einzugehen, weil wir gar nicht genau wissen, wieso wir es tun. Wenn uns diese Sehnsucht bewusst ist, dann ist es leicht, dass diese Antwort auch nicht uns weiterhelfen wird, die wir da vielleicht gesucht haben oder denken gefunden zu haben. Die innere Sehnsucht ist gerade bei Menschen, die sensibel sind, oft sehr stark. Und wenn sie nicht erkannt ist, kann sie sehr leicht in eine Sucht nach diesen Fluchtwegen ausarten. Der Buddha hat gesagt, überhaupt nichts davon nehmen. Und das Gegenteil davon ist die Achtsamkeit. Den Geist wach und präsent halten, nicht ihn auf Abwege gehen lassen. Nun weiß jeder, der schon versucht hat zu meditieren, dass er ständig auf Abwege geht, außer man hat die Meditation so erlernt, dass man es nun wirklich sich konzentrieren kann. Hat man das noch nicht, denn es ist eine Zeitfrage, es dauert eine Weile, bis man dazu kommt, dann weiß man, dass der Geist auf Abwege geht. Aber das macht er ja nicht nur bei der Meditation. Er ändert sich ja nicht von dem Moment, wo man hier ins Haus kommt, sich hinsetzt zu meditieren, von was er vorher gemacht hat. Er geht ja andauernd auf Abwege. Und die Achtsamkeit ist sozusagen der Wächter, der auf den Geist aufpasst. Achtsamkeit ist eine Geistesformation. Passt auf den Geist auf, dass er nicht andauernd auf Abwege geht. Und holt ihn zurück, wenn er auf einem Abweg ist. Der Abweg ist das Unheilsame, das Unnötige, das, was den Geist einfach nur entweder ablenkt oder auf falsche Bahnen lenkt, wo Hass und Gier dann hochkommen, haben wollen oder loswerden wollen. Sodass die Achtsamkeit unser bester Freund ist. Es gibt keinen besseren. Ein besserer Freund, als jeder Mensch uns sein kann. Selbstverständlich können wir gute Freunde haben, aber die eigene Achtsamkeit, der Buddha hat es so ausgedrückt, er hat gesagt, der trainierte Geist ist ein besserer Freund als Vater und Mutter, oder unser bester Freund Ji sein kann. Und der untrainierte Geist ist ein schlimmerer Feind, als unser bösester Feind sein kann. Das ist ein ganz wichtiger Ausspruch. Denn dann wissen wir endlich einmal, wer unser Feind ist. Unser eigener Geist, auf den wir nicht aufgepasst haben. Und dieses Aufpassen, diese Achtsamkeit, ist auch nur ein Wort. Aufpassen, Dasein, präsent sein, erkennen, wach sein, nicht zulassen, wie immer. Diese Achtsamkeit lernen wir natürlich in der Meditation. Und daher sage ich auch, wir müssen alles zusammen praktizieren. Denn wenn wir auf dem Atem bleiben, so haben wir die Achtsamkeit auf den Atem. Die Methode der Atembetrachtung heißt Anapanasati. Sati, S-A-T-I, heißt Achtsamkeit. Achtsamkeit auf Ein- und Ausatmen, heißt es in der Übersetzung. Und gleichzeitig lernen wir das Etikettieren, die Achtsamkeit auf den Inhalt der Gedanken. Ob wir nun wirklich konzentriert sind oder nicht, wenn wir achtsam sind, das heißt also, wenn wir wissen, was der Inhalt der Gedanken ist und immer wieder ersetzen, so haben wir einen Riesenschritt auf dem Weg unseres spirituellen Wachstums getan, weil wir das im täglichen Leben unumgänglich brauchen. Das ist ohne Frage der erste und wichtigste Punkt, zu wissen, was wir denken. Und das können wir nur, wenn wir achtsam sind. Und achtsam können wir nur sein, wenn wir keine Fluchtwege einschlagen. Nun, manchmal scheint es so, als wäre diese Achtsamkeit eine große Arbeit. Es wäre mühsam, man möchte sich doch ausruhen, aber das ist gar nicht der Fall. Die Achtsamkeit ist viel weniger energieraubend als das diskursive Denken. Das diskursive Denken ist viel mehr energieraubend, weil der Geist ständig in Bewegung ist, wogegen er bei der Achtsamkeit wenigstens zeitweilig auf einem Punkt bleibt. Und daher Energie spendend ist und nicht raubend. Das heißt also, man muss es mal ausprobieren. Natürlich ist ein Mensch, ein nicht erleuchteter Mensch, nicht immer achtsam, das ist klar. Aber wenigstens kann man es sich als einen Übungsweg vornehmen. Nun haben wir bei den Tugendregeln das als das Gegenteil von den, oder auch die Meditation von Alkohol und Drogen. Aber die Achtsamkeit wird noch einmal als separater Punkt besonders angesprochen in dem achtfachen Pfad, weil sie ist von der äußersten Bedeutung. Der Buddha hat es so formuliert, unter anderem: Es gibt nur einen Weg für die Läuterung von Wesen, für das Überkommen von allem Dukkha, von aller Unzufriedenheit, für das endgültige Ausmerzen von allem Kummer, für das Betreten des Pfades, für das Erreichen von Nibbana. Und das ist die Achtsamkeit. Ohne die Achtsamkeit geht es überhaupt nicht. Auf sich selbst aufpassen. Und dann hat er außerdem gesagt, das ganze Universum, ihr Mönche, liegt in diesem klafterlangen Körper und Geist. Auf wen wollen wir aufpassen? Auf die anderen können wir auch ab und zu mal tun. Aber leider sind wir dann immer dazu geneigt, zu beurteilen, zu verurteilen und nicht zu lernen. Am besten ist, auf uns selbst aufzupassen und daraus zu lernen. Das ganze Universum ist in uns enthalten. Wir sind das Universum sind wir. Wieso, sagt der Buddha das? Nicht, um uns einen geschwollenen Kopf zu vermitteln oder so etwas, sondern weil das, was in uns vorhanden ist, ist überall vorhanden. Genau das, was wir in uns finden, ist überall zu finden. Und wenn wir uns einmal selbst wirklich erkannt haben, auf der Ebene dieser Ich-Illusion und all den dazugehörigen Absurditäten, dann haben wir jeden Menschen erkannt. Und wenn wir die Menschheit in der Art und Weise erkannt haben, dann gibt es auch kein Beurteilen oder Verurteilen. Es ist einfach so. Dann gibt es nichts anderes mehr wie praktizieren und üben, um das so ist, wie es ist, zu transzendieren. Und dieses Transzendieren ist dann natürlich mit der Meditation, mit anderen Bewusstseinsebenen verbunden, aber ohne das Fundament dieser Tugendregeln ist es auch nicht möglich. Die ganze Sache ist verbunden miteinander. Der achtfache Pfad darf nicht angesehen werden als eine Leiter, auf der man raufklettert, wo man Sprosse nach Sprosse macht, sondern mehr wie eine achtgleisige Autobahn, wo man manchmal auf der Spur fährt und manchmal auf der, weil es da besser vorwärts geht. Und dann geht es auf einer anderen Spur besser vorwärts. Alle acht sind zu üben. Jetzt sind wir aber nur erst einmal bei dem einen Teil des achtfachen Pfades gelandet und haben die rechten Handlungen besprochen, was ein einziger Punkt des achtfachen Pfades ist. Und so können wir dann uns nächste Woche an die rechte Rede ranmachen, was übrigens die Tugendregel ist, die am meisten gebrochen wird. Mit den anderen Tugendregeln, ja, werden auch gebrochen natürlich. Und das ist auch ein interessanter Punkt, den ich vielleicht noch machen möchte, dass Sie sich vielleicht ganz einfach anhören. Ganz einfach nicht töten, nicht nehmen, was nicht gegeben wurde, keinen sexuellen Missbrauch und keine Drogen, kein Alkohol. Wenn man aber wirklich praktiziert, dann merkt man erst, dass das gar nicht so einfach ist. Dass die Welt um uns herum diese Anweisungen gar nicht beachtet. Und das ist ganz besonders stark zu merken bei der vierten Tugendregel, die separat genannt wird, die rechte Rede. Und das werden wir nächste Woche besprechen. Werden wir darüber reden und dann werden wir weiter sprechen. Als nächstes kommt dann der rechte Lebenserwerb. Und das ist, passt dann zu der rechten Rede auch dazu. Jetzt wäre noch die Möglichkeit, Fragen zu stellen, wenn welche hochgekommen sind.
Ja. Ich habe noch eine Frage zu dem Wort der Großzügigkeit und Gebefreudigkeit. Bezieht sich das immer nur auf andere Menschen? Ist da nicht auch die Gefahr, dass ich dadurch mein Ego bestätige und auch wieder ein Ego aufbaue, indem ich immer wieder denke, ach wie gut, dem habe ich das gegeben, dem habe ich meine Zeit gegeben, dem habe ich Geld gegeben, dass ich dadurch wieder ein großes Ego aufbaue? Das ist das eine. Und der andere Punkt ist der, ich habe manchmal das Gefühl, dass es auch darum geht, dass wir im Alltag wieder lernen, uns selber auch manchmal wieder liebevoller zu behandeln und uns selber auch manchmal was zu geben. Sich selber mehr Geduld geben, sich selber mehr Ruhe gönnen und so weiter. Also dass die Achtsamkeit da auch auf sich selber gerichtet sein kann. Und trotzdem kein, wie ich es fühle, nicht unbedingt ein schlechtes Ego dann wieder aufbaut.
Die Gebefreudigkeit und dass man sich daran erinnert, dass man anderen Menschen was gegeben hat, heißt beim Buddha Dana Nusanti. Nusanti ist die achtsame Erinnerung und Dana ist die Gebefreudigkeit. Und man soll sich daran erinnern, es ist nicht so, dass die rechte Hand nicht wissen soll, was die linke getan hat, sondern man soll sich daran erinnern, um Freude ins Herz zu bringen und um diese Gebefreudigkeit dadurch auch zu vergrößern. Es ist eine der Kontemplation, die uns helfen soll, ein freudiges Herz zu haben. Denn wie der Buddha ganz richtig gewusst hat, daran hapert es sehr. Die meisten Menschen haben kein freudiges Gemüt. suchen sich ihre Freude durch die Sinne, ist aber sehr kurz bemessen und funktioniert auch nicht so wunderbar. Aber für sich selber Geduld haben und für sich selber Liebe empfinden ist natürlich ganz wichtig. Wenn man sich selber nicht, dann kommt ein Burnout, wenn man überhaupt sich nicht in irgendeiner Weise arrangiert, wo es möglich ist. Das ist dann, ist es mal für keinen Menschen mehr hilfreich. Das heißt also, wenn man vielleicht überschwänglich ein Helfer sein möchte und dabei überhaupt nicht genau weiß, wie man sich selbst helfen kann, dann kann man wohl nicht sehr hilfreich sein. Aber die Gebefreudigkeit ist etwas, wo man ja nicht unbedingt körperlich oder auch zeitlich überfordert werden muss. Man muss natürlich wissen, was man leisten kann. Das ist auch nicht immer das Gleiche. Ich meine, es ist vom Alter und von der Gesundheit abhängig und manchmal sogar vom Wetter. Das ist schon wichtig, ist auch wichtig, auch wichtig zu wissen. Noch irgendetwas?